Also auf die Frage von der Predigt, Überschrift, heute noch nicht. Also kann man Gott sehen, heute noch nicht. Ich oute mich mal, ich bin Pastor. Und eine Sache, für die ich seit ein paar Jahren verhältnismäßig regelmäßig, also viel bete und vielleicht so eines meiner 5 zentralen Themen oder so, oder vielleicht sogar eines meiner 3 zentralen Themen, keine Ahnung, ist, dass ich darum bete, dass einmal Gott schenkt, dass seine Herrlichkeit hier in diesem Saal sichtbar wird. Also dafür bete ich ganz konkret. Es gibt den Begriff der Herrlichkeit, das im Hebräischen heißt es Shekinah. Ich bin Theologe, da komme ich nicht drum rum. Und so die Shekinah, das ist so ein Begriff, der im Judentum ein unfassbar großer Begriff ist, weil er eigentlich das beschreibt, so die fühlbare, erlebbare, sichtbar in Abstufung Gegenwart Gottes beschreibt. Es gibt eine massive Geschichte im Alten Testament, da wurde der Tempel eingeweiht. Früher gab es Tempel. Tempel sind Orte, wo Menschen Gott begegnen können. Heute gibt es keine Tempel mehr, weil Gott heute Menschen überall begegnet. Also da wurde der Tempel eingeweiht und dann kam Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit so rein in diesen Tempel, wie eine Wolke, heißt es da. Und die Priester konnten, Priester gab es damals auch, Priester sind Menschen, die Menschen mit Gott verbinden. Heute gibt es keine Priester mehr. Also die Priester konnten nicht rein in den Tempel, weil eben Gottes Gegenwart da so da war. Und also ich möchte jetzt eigentlich nicht so sehr, dass wir dann mal sonntags hier den Gottesdienst ausfallen lassen, weil Gott sich hier zu breit macht, sondern ich erlebe in meinem Arbeiten mit Menschen, viel auch im seelsorgerlichen Kontext, aber auch so im Allgemeinen, was hat es so auf sich mit Gott und mit Gott folgen und wie weit will ich gehen und was will mein Herz wagen und all diese Dinge, hat eine Menge damit zu tun, ob Leute einmal in ihrem Leben Gott wirklich begegnet sind. Und es gibt eine Menge Leute, die sind Christen geworden und die vertrauen Gott und die folgen Gott und sind sehr unterwegs irgendwie, aber eine bestimmte Form der Erfahrung haben sie nie gemacht. Und das ist nicht schlimm, damit kann man sterben und in den Himmel kommen, aber ich würde es mir für einige Leute anders wünschen. Es macht einen Unterschied, ob man das einmal im Leben oder ein paar Mal im Leben in irgendeiner Form erlebt hat. Also kann man Gott sehen? Also heute Morgen habe ich ihn noch nicht gesehen und ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch auch so, dass ihr ihn heute noch nicht gesehen habt. Und eigentlich ist diese Predigtüberschrift auch anders, nämlich warum man Gott nicht sehen kann. Ich weiß nicht, wie die auf dem von meinem Manuskript bis hier auf dem Beamer irgendwie sich verändert hat, ne? Warum man Gott nicht sehen kann. Dann wäre der Einstieg eigentlich ein anderer gewesen und ich mache jetzt den anderen Einstieg, weil der ist wichtig. Erstmal leben wir in der falschen Zeit, weil man hat immer mal wieder Gott verhältnismäßig lange sehen können. Als Jesus auf der Erde war, und Jesus ist Gott, als Jesus auf der Erde war, hat man immerhin 30 Jahre lang die Möglichkeit gehabt, ihn live zu sehen. Also ihn zu umarmen, mit ihm zu essen, mit ihm unterwegs zu sein, ihm gute oder nicht so gute Fragen zu stellen. Also das ging, 30 Jahre lang. Es gibt eine andere, ganz massive Geschichte in der Bibel, die, also Jesus ist ja irgendwie so der Wendepunkt der menschlichen Geschichte. Gott kommt aus dem Himmel und ist jetzt hier und alles wird irgendwie anders. Und das erkläre ich gleich nochmal, was da alles noch anders wird. Aber davor, also die Bibel fängt nicht mit Jesus an, sondern Jesus erscheint erst im letzten Viertel, wie bei Game of Thrones irgendwie so, ne? Also davor, in den ersten 3 Vierteln, wird beschrieben, wie Gott all das vorbereitet, was dann mit Jesus kommt. Und eine dieser Vorbereitungsschritte ist, dass Gott sich ein Volk aussucht. Das ist so wie in der Schule, wenn so beim Sport, ne, so du bist in meiner Mannschaft. Ne, also so hat Gott sich ein Volk ausgesucht, die Juden. und hat mit ihnen angefangen, Geschichte zu machen und nennt sie richtig so mein Volk. Das ist ja ein irgendwie verhältnismäßig krasses Ding, ne? Dass der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hätte sich ja auch die Friesen aussuchen können oder die Schwaben oder irgendwie sowas. Ne? Nein, er hat sich also die Juden genommen, ne? Hat gesagt, mein Volk. Ne? Und als er das getan hat, zu sagen, so mein Volk, da hat er ihnen in die Augen geguckt und hat sie gefragt, wollt ihr das auch? Das ist ja immer irgendwie ein bisschen unglücklich, wenn nur eine Seite will. An dieser Stelle war es so, dass beide Seiten wollten. Und dann fängt eine 40 Jahre währende Geschichte an, die auch Gottes Gegenwart sichtbar dabei hatte. Und zwar ist das so, dass bevor es den Tempel gab, gab es schon so einen Vorläufer, das war ein Zelt. Und in diesem Zelt war ein Kasten und in diesem Kasten befanden sich die 10 Gebote auf Stein gemeißelt und so weiter. Es war ein verhältnismäßig schlichter Inhalt. Drumherum war das dann alles schon nicht mehr so schlicht. Also wenn ich von Zelt rede, dann dürfen wir jetzt nicht so das typische deutsche Partyzelt vor Augen haben, sondern denkt eher so an so ein orientalisches Festzelt, ja, also Gold und Silber und wie, also ne, Delfinhäute wurden da verarbeitet zum Beispiel, ja, also das ist, bevor das politisch unkorrekt war, ja, also so, ne, also das ein großes Zelt und schick und wie auch immer und so, ne, und über diesem Zelt gab es eine Rauchsäule. Eine Rauchsäule, also ich stelle die jetzt so, vielleicht war die viel größer, ich habe keine Ahnung, ne? Aber es gab eine Rauchsäule über diesem Zelt und die zeigte, dass Gott sozusagen in diesem Zelt jetzt gegenwärtig ist. Und immer wenn diese Rauchsäule aufgestiegen ist, dann wussten die, jetzt müssen wir unsere Sachen packen, weil Gott will weiter. Und dann haben die ihre Sachen gepackt, haben das Zelt eingepackt und so, es wird wahrscheinlich ungefähr einen halben Tag gedauert haben, das war verhältnismäßig aufwendig, da waren viele, viele, viele Menschen unterwegs. Und dann ist diese Rauchsäule weitergezogen in eine genaue Ordnung, wie die Stämme drumherum, also wie die verschiedenen Stämme, aus denen sich Juda aus denen sich das jüdische Volk zusammensetzt. Ich erkläre jetzt nicht, was Juda ist. Na, also die verschiedenen Stämme, aus denen sich das jüdische Volk zusammensetzt, die sind dann da hinterher und so. Bis dann irgendwann die Rauchsäule wieder stehen geblieben ist, dann wussten sie, wenn sie stehen geblieben ist, dann bauen wir da wieder das Zelt hin und so. Und nachts, weil nachts kann man ja Rauchsäulen nicht sehen, nachts hat diese Rauchsäule geglüht. Also 24 Stunden, 40 Jahre lang war Gott sichtbar, also zumindest, also vielleicht wenn nicht Gott selber, dann doch zumindest so ein Abglanz von Gott oder irgendwie so, der war richtig da. Bis sie dann an einen bestimmten Punkt kam, an dem er sie haben wollte und dann hat er gesagt, jetzt reicht's. Und dann war er auf einmal nicht mehr sichtbar. Also es gibt in der Bibel, und das ist eben ganz witzig, dass in den beiden großen Offenbarungspunkten Gottes, wo Gott gesagt hat, so ich mache mal so richtig was neu, ist er zweimal für Jahrzehnte sichtbar. Einmal bei Mose und einmal bei Jesus. Also offensichtlich ist es so, dass die Unsichtbarkeit Gottes, die wir heute erleben, die meisten von uns, die meiste Zeit, die Unsichtbarkeit Gottes ist offensichtlich kein Naturgesetz. Ich könnte sogar sagen, dass es, wenn es zu einer Wende in deinem Leben kommen soll, es vielleicht enorm hilfreich wäre, wenn du Gott mal sehen würdest. Also, ich würde dir Mut machen, weil Gott liebt solche Gebete, ich würde dir Mut machen zu sagen, Gott, ganz ehrlich, ich hätte richtig Bock, mal von dir überwältigt zu werden. Also das kann ja visuell passieren, ja, sehen, ne? Das kann ja auch irgendwie anders ablaufen oder so, aber so, dass du wirklich am Ende eines Tages sagst, also in dieser Art und Weise habe ich Gott noch nie in meinem Leben erlebt. Wenn du dich traust. Aber da würde ich dir Mut machen. Würde ich dir absolut Mut machen. Es gibt in der Bibel ein paar so Geschichten, also im Alten Testament, ich erzähle das immer ganz gern, weil das so eine Geschichte ist, die ist irgendwie ganz lustig, dem nachzugehen. Es gibt im Alten Testament Engel des Herrn und es gibt den Engel des Herrn, also mit Artikel. Und der Engel des Herrn im Alten Testament, da behaupte ich und so ein paar Theologen vor 1800 Jahren und bis in die Gegenwart rein und so, ne, also ein paar fromme Leute, behaupte ich, das ist eigentlich Jesus. Also Jesus, bevor er Mensch wurde, in Bethlehem und so, diese Geschichte mit dem Baby und so, der Engel des Herrn. Der erscheint an ganz spannenden Stellen. Es gibt in der Bibel immer mal wieder so Geschichten, wo Gott ja immer so über Bande sozusagen sichtbar wird. Engel. Einige sind Engeln begegnet. Einige würden sagen, ja, das, was ich da erlebt habe in dieser Situation, oder wenn ich das im Nachhinein in dem Moment realisieren, das viele Leute mal gar nicht, das ist in der Bibel übrigens auch schon so gewesen, im Nachhinein merken die auf einmal, was war das? Also, was war das eigentlich? Und dass das dann manchmal tatsächlich ein Engel war. Manche Leute haben Visionen, echte Visionen. Also ich meine jetzt nicht so dieses, ich habe da so eine Idee, ich stelle mir sowas vor, sondern wirklich so im Sinne von so Technicolor, ja, auf einmal ein Bild. Ne? Und dann geht da was ab und man sieht richtig was und so. Ne? Manche Leute sehen was, weil sie psychisch krank sind. Das meine ich nicht. Ich meine, dass das Gott das tatsächlich manchmal macht, dass Gott einen Film anknipst. Sowas tut er. Sowas sehen wir in der Bibel an manchen Stellen. Man schätzt, dass von den Muslimen, die Christen werden, und das sind im Moment über 1 Million jedes Jahr, man schätzt, dass von den Muslimen, die Christen werden, jeder Dritte eine Erscheinung hatte, bevor er sich entscheidet, Christ zu werden. Also Jesus ist ihm im Traum erschienen, Jesus ist ihm in einer Vision erschienen, Jesus ist ihm, also jeder Dritte. Und da würde ich doch sagen, Gott ist fair, also du hast eine Drittelchance, dass du auch mal eine Vision kriegen könntest. Eigentlich ist die Chance noch höher. Du bist nämlich mit größerer Chance, wenn du hier sitzt, Christ. Also ich würde dir sehr Mut machen. Ich würde erstmal sehr Mut machen wollen zu sagen, Gott will gesehen werden, gehört werden mit allem, was er dazu will. Aber warum ist er denn so unsichtbar? Warum? Also die ganze, also jetzt, wir laden zu Alpha ein. Ne? Bei Alpha kann man reden über den Glauben und wer Gott ist und irgendwie sowas. Das Ding, also diese ganze Werbeaktion wäre ja doch ein bisschen einfacher, wenn es so einmal so Boom machen würde. Ne? So einmal so Himmel über Hamburg. Ne? So, und dann so einmal winkt er dann so aus den Wolken und irgendwie sowas. Ne? So, und dann würde er so sagen, so Donnerstag ist Alpha, viel Spaß. Ne? Ja, der Schuppen wäre voll. Ne? Also so, warum ist Gott offensichtlich nicht so sehr interessiert daran, gesehen zu werden? Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, ich gebe euch drei Antworten, ich gebe euch die erste Antwort im Alten Testament. Zweites Buch Mose in Kapitel 20. Zweites Buch Mose, Kapitel 20, was steht da? Danke, wunderbar, 10 Gebote. Ha, das war jetzt gerade, ne? Das war der Stressmoment, ne? Genau. Also zweites Buch Mose, Kapitel 20. Man muss wirklich kein Kapitel im Alten Testament kennen, aber das sollte man dann doch einfach mal aus Allgemeinbildungsgründen, ne? Sollte man das dann doch vielleicht mal gelesen haben, 10 Gebote. Also man muss die nicht auswendig können. Also man kann bei uns biblischen Unterricht abschließen, ohne dass man die 10 Gebote auswendig kann. Weil ich glaube, das Wichtigere kommt eigentlich, ne, das ist hier, sind die 10 Gebote, das Wichtigere ist eben dann eher doch Jesus, der kommt hier. Ne? Aber nachdem die 10 Gebote erklärt worden sind, und diese 10 Gebote sind immerhin diese mit Platten, die in diesem Kasten sind, über der die Herrlichkeit Gottes ist und so, ne? Also das ist sozusagen der Bundesvertrag zwischen Gott und den Menschen. Nicht so sehr unwichtig, nicht wahr? So steigt das Ding zwischen Gott und dem jüdischen Volk. Und nachdem diese 10 Gebote erzählt worden sind, heißt es dann, also Vers 17 ist das letzte der 10 Gebote, und jetzt mache ich weiter in Vers 18, als das ganze Volk erlebte, wie es blitzte und donnerte,
Posaunenschall ertönte und der Berg rauchte, bekam es große Angst und blieb zitternd in weiter Ferne stehen. Die Leute sagten zu Mose, wir haben Angst, wenn Gott so mit uns redet. Wir werden doch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns, wir wollen auf dich hören. Es gibt eine sprachliche Verunglückung im Deutschen, das ist dieses Reden vom lieben Gott. Also wenn es eine Formulierung gibt, eine einzige Formulierung, die ich gerne aus dem deutschen Sprachschatz tilgen wollen würde, dann ist es die Formulierung der liebe Gott. Die Bibel redet nie vom lieben Gott. Die Bibel redet von einem liebenden Gott. Sie redet von einem hassenden Gott. Sie redet von einem, also mal ganz vorsichtig formuliert, sehr engagierten Gott, ja, der volle Kanne irgendwie da, dabei ist und nicht so der liebe Gott. Der liebe Gott, das hat für mich immer irgendwie so wie die alte Großmutter, die man in der Ecke eines Familienfeier abstellt und wo man mal 5 Minuten hingeht und ein belangloses Gespräch führt, damit sie sich nicht so einsam fühlt. So, ne? Also der liebe Gott, das ist ein Blödsinn, das gibt es nicht. Und diese Bibelstelle erzählt was von der anderen Seite Gottes. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn du dich traust, dann bitte doch Gott, sich dir zu offenbaren. Weil wir, glaube ich, also wenn nicht alle, dann doch zumindest viele von uns und auch viele Christen von uns, wenn wir das nicht irgendwie totgeschlagen haben im Laufe der Jahre, merken, mit Gott in einem Raum, das wird auf jeden Fall heiß. Das kann auch sich zwischenzeitlich unangenehm anfühlen. Das ist das, was die Israeliten hier erleben. Sie erleben an dieser Stelle, Gott redet, offenbart sich und die haben Muffensausen. Die haben Angst. Das ist eine ganz undefinierte Angst an dieser Stelle. Aber sie haben Angst. Und wenn du ehrlich bist mit dir, dann wirst du feststellen, dass es etwas in dir gibt, das das kennt. Etwas in uns will zu Gott und etwas in uns möchte einen gewissen Abstand wahren. Einige von uns würden sagen, der muss nicht zu groß sein, der Abstand. Aber so diese Vorstellung, so zwischen mir und Gott ist so gar nichts mehr, was uns... Das ist das, was die Israeliten an dieser Stelle formulieren. Sie sagen, ey, Mose, das reicht uns auch indirekt. Also das, was ich vorhin sagte, über Bande spielen. In diesem Moment ist das der Mose, wo sie sagen, das reicht uns auch indirekt. Es gibt etwas in uns, das hat Respekt vor Gott, bevor wir ihn kennengelernt haben. Es gibt etwas in uns, das fürchtet sich vor dem Ewigen, bevor wir die Ewigkeit gesehen haben. Ich glaube, dass das eine Teilantwort ist, warum Gott nicht sichtbar ist. Und dass es eins der Wunder ist, dass Gott das irgendwie schafft, im Laufe der Geschichte, ganz am Ende, ganz am Ende der Bibel, sind wir dann tatsächlich mit Gott zusammen und sind einfach zusammen. Und da heißt es dann, da wird es kein Licht mehr geben, denn Gott selber wird ihr Licht sein. Also ne, so wie jetzt die Sonne scheint, wird kein Licht mehr geben, Gott selbst wird ihr Licht sein. Das ist krass. Also Gott schafft das irgendwie von diesem zweites Buch Mose Kapitel 20, 1400 vor Christus, bis in die Zukunft,
sagen wir mal 2019, egal, ne? Also also irgendwie in diesem Zeitraum, in diesen über 3000 Jahren, schafft er es irgendwie, dass das Volk, das zu ihm gehört, nicht mehr zu einem Leiter sagt, red du, weil wir wollen nicht so eng mit ihnen, ne? Schafft er es irgendwie im Laufe dieser 3000 Jahre, schafft er es, dass am Ende sein Volk so seine Gegenwart genießen wird, dass es kein Licht mehr braucht, weil Gottes Gegenwart überall da sein wird. Denn es ist eigentlich Gottes Sehnsucht, mit uns zusammen zu sein. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte, 2. Buch Mose Kapitel 20, die ich gerade vorgelesen habe, ich glaube nicht, dass das eine Geschichte ist, wo Gott sagt, ja, richtig so. Sondern ich glaube, dass es in Gott ein Sehnen gibt, Menschen zu begegnen. Und dass jedes Ding, was von uns kommt, das sagt Gott, halt bitte ein bisschen Abstand. Das tut ihm auch ein bisschen weh. Eine zweite Antwort ist Jesaja 6. Wir haben ein paar Lieder heute gesungen, wo heilig, heilig, heilig drin vorkommt. Und eine der Passagen, in denen das ist im zweiten Kapitel in Jesaja 6. Der Vers steht jetzt nicht hier drauf. Da heißt es, dass Jesaja kommt in den Thronsaal Gottes im Himmel. Also der Himmel ist der Thronsaal Gottes. So, ne? Also Jesaja kommt in den Himmel, sieht Gott, und um ihn herum sind Engel, und die rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Nein, die singen nicht, die rufen nur. Na, also die heilig, heilig, heilig. Und Jesaja, also das ist eine Vision, die Jesaja hat, ne? Und Jesaja realisiert, also so langsam Schritt für Schritt realisiert er, das braucht ja manchmal so ein paar Sekunden, Jesaja realisiert, dass er Gott sieht. Und jetzt nehme ich euch mit rein in Vers 5. Vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen, und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Jesaja sagt, ich bin ein Haufen Dreck. Gemessen an dem da, an Gott. Das wird mich das Leben kosten, dass ich ihn überhaupt gesehen habe. Ich glaube, es gibt eine namenlose Furcht in uns vor Gott. Und ich glaube, es gibt eine andere Furcht, nämlich, dass wir genau wissen, dass es Themen gibt, die stehen zwischen mir und Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde meint schlicht und ergreifend, da ist eine Mauer zwischen mir und Gott. Sünde ist nicht in erster Linie dies, was ich getan habe, jenes, was ich getan habe und so weiter, sondern Sünde ist in erster Linie eine Beziehungsstörung zwischen mir und Gott. Eine Mauer oder ein tiefer Sund, ein tiefer Abgrund, da kommt das Wort Sünde bei uns her. Na, also irgendwie ist was in meinem Herzen, ist was in meinem Leben, ist etwas in meiner Biografie oder sind Dinge in meinem Herzen, sind Dinge in meinem Leben, sind Dinge in meiner Biografie, und die passen einfach nicht in den Thronsaal Gottes, aber die sind Teil von mir. Und wenn ich jetzt in den Thronsaal Gottes komme und Gott sehe, was wird dann aus mir? Und tatsächlich gibt es eben diesen zweiten Grund, warum Gott nicht sichtbar ist, nämlich dass es haufenweise Menschen gibt, die nicht vorbereitet sind, Gott zu sehen. Jesaja erlebt das hier in dem Moment. Also kaum ruft er das, die Folie habe ich euch dann nicht mehr rausgenommen, ne? Wird dann ein Engel geschickt und er kommt mit einer glühenden Kohle und die Kohle berührt seinen Mund. Und also Vision, ne? Also wir reden jetzt hier nicht von wirkliche Kohle und so. Ne? Also, ne, und Gott spricht, dass er rein ist. Also Gott spricht ihn rein, rein als Gegensatz zu sündig, spricht ihn rein und deswegen kann er es da aushalten. Das Christentum kennt das Zusprechen von Reinheit. Wir kennen das Bild der Taufe, abgewaschen von unseren Sünden und so. Wir kennen das Bild der Taufe, aber was wir haben, ist, dass Jesus gestorben ist mit eben meiner Schuld, mit all dem, was mich von Gott trennt. All diese Sachen, die nimmt Jesus und die nimmt er und die nimmt er und die nimmt er und die nimmt er in sich auf. Und mit all dem, was er da von mir genommen hat und was es mir jetzt immer leichter macht, doch zu Gott zu kommen, weil diese Mauer und diese Mauer bröckelt und dieser Sund wird aufgefüllt. All das, was mich hindert, zu Gott zu kommen, das nimmt er auf sich und geht damit in den Tod, stirbt damit. Das ist das Evangelium. Und das ist ein wichtiger Zwischenschritt von diesem, wir wollen nicht zu viel mit Gott zu tun haben, bis wir dann in der Ewigkeit Gott als Licht in unserem Leben haben werden. Ein Zwischenschritt dahin ist, dass Jesus mit meiner Schuld stirbt. Kurz nachdem das passiert ist, gibt es eine Geschichte im Neuen Testament, im Johannesevangelium, da ist ein Jünger Jesu, also einer von den Leuten, die mit ihm unterwegs gewesen sind, der heißt hier Thomas und ich lese das mal vor. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Also Jesus hatte sich sichtbar gezeigt, er hat mit ihm gegessen, ne? Und das war der Hammer, also danach war alles anders für die Jünger. Nur Thomas war nicht dabei. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Also so, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben. Ich liebe diese Geschichte, weil sie ganz dicht an unserem Empfinden so dran ist. Ich kenne das auch, wenn Leute mir erzählen, was sie so für Erfahrungen mit Gott machen. Es gibt immer so eine Stimme in mir, die sagt, oh, erzähl. So, na, also, zumindest die Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Immer gefährlich, wenn man die Dinge zu sehr ausspricht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Das ist dieses Shalom, dieses alles ist gut. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, ohne ihn anzufassen, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Der dritte Grund und vielleicht der wichtigste Grund, der zentrale Grund, warum Gott nicht sichtbar ist, ist, dass alles wirklich Wichtige unsichtbar ist. Liebe ist unsichtbar. Treue ist unsichtbar. Die Ewigkeit ist unsichtbar. Der Ursprung, der Sinn meines Lebens ist unsichtbar. All die Dinge, die wir messen können und fühlen können und zählen können, sind irgendwie lustiger Schnickschnack, aber nicht wirklich wichtig. Jetzt
erlebt Thomas eine ganz komische Geschichte. Um ihn herum lauter fromme Leute, die irgend so eine Wahnsinns-Gotteserfahrung gemacht haben. Und er sagt, ja, ja. Das macht er verhältnismäßig deutlich, was er da denkt. Und das Witzige, das finde ich zutiefst Ermutigende ist, dass Gott sich darauf einlässt. Jesus hätte jetzt ja sagen können, naja, so wie der Thomas, ne? Also wenn der schon sagt, das glaube ich nicht und so, ja, dann glaubt er das halt nicht, selber schuld, Edge, so, ne? Sondern das, was Thomas hier macht, lädt Gott ein. Und Gott kommt. Jesus kommt und lässt sich sehen. Ich erzähle euch mal so eine bisschen merkwürdige Geschichte, aber die ist ganz lustig ist sie nicht. Aber also bei meinen, ich hatte einen frommen Pastor und als ich da reinkam in den Konfirmandenunterricht in der Landeskirche, Evangelische Kirche, ich komme aus einem nicht frommen Elternhaus, da war das alles irgendwie ziemlich tot. Aber ein paar Jahre vorher gab es so einen kleinen Aufbruch so in diesem ganzen, in dieser Gemeinde-Dings-Dongs irgendwie so. Und da waren ein paar Jugendliche, die irgendwie zum Glauben gefunden haben. Da gab es größere Jugendfreizeiten und irgendwie sowas. Und da war ein Mädchen mit, eine junge Frau, ein Mädchen, die keine Ahnung, 16, 17, 18, irgendwie sowas, ist mitgekommen und die hat dann mal irgendwo in so einer Runde gesagt, sie glaubt das alles nicht. Und dieser Pastor, der war also gebürtig irgendwo aus dem Osten und der hatte so, und der lebt übrigens immer noch, der muss steinalt sein, der hat so eine leicht, also wie soll ich das sagen, der kann das Cholerische hochfahren, eigentlich ist es ein ganz netter, warmer, so, aber der kann das Cholerische hochfahren und wenn es um Gott geht, kann der manchmal deutlich werden. So, ne? Also so. Also er sagt dann diesem Mädel, wenn das so ist, dann stell dich doch jetzt hier hin und sag, Gott, dich gibt es nicht. Los, trau dich. Also sie steht auf, ne, sie steht auf und sagt, Gott, und kommt nicht weiter. Fängt an zu weinen und wird an diesem Abend Christ. Ne? Also es gibt, so, ne? Deswegen, also versteht mich richtig, was ich euch nicht sagen möchte, ist, Christsein ist eine nette Sache, so, das macht das Leben noch so ein bisschen runder, sondern Christsein ist, dem lebendigen Gott zu begegnen und dass der lebendige Gott sich offenbart in deinem Leben, dass du ihn siehst mit den Augen deines Herzens, dass du ihn hörst mit den Ohren deines Herzens, dass du ihm folgst und also irgendwie so, dass das Ding ist ziemlich tief, ziemlich komplett und eine Herausforderung. Und jetzt sagt Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast, freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus sagt, ich würde mir das so wünschen, dass da Menschen sind, die ihr Vertrauen in mich setzen. Ich würde mir das so wünschen, dass da Menschen sind, die ihr Vertrauen in mich setzen, obwohl es nichts Greifbares gibt. Keinen Beweis. Keinen Beleg. Einfach nur, ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe natürlich gesehen, was der Glaube in Menschen macht. Ich habe vielleicht angefangen, mal die Bibel zu lesen. Da gibt es so ein Projekt bei uns in der Gemeinde. Na, also so, ich habe irgendwie angefangen, mich mal mit Dingen auseinanderzusetzen. Normalerweise kommen die während der Lobpreiszeit, deswegen, ne, also völlig entspannt. Kinder sind nie ein Problem. Na, also ich habe gehört, was Sache ist. Und ich will Gott folgen. Ich will Gott folgen. Und dann in diesem, ich folge Gott, ich begebe mich rein in all das, In dieses Ich folge Gott wächst dann etwas. Wächst Liebe. Wächst Vertrauen. Wächst ein Miteinander. Und Jesus sagt, oh, das würde ich mir eigentlich wünschen. Leute, die nicht darauf angewiesen sind, mich zu sehen und trotzdem mir vertrauen. Ich sag dir aber, und das ist die seelsorgerlich richtige Antwort zu dieser Geschichte, ich sag dir aber, wenn dir das nicht reicht, was du bisher so gesehen und gehört hast, dann ist es völlig legitim zu sagen, Gott, komm in mein Leben. Ich will dich, was immer auch dich ist. Und dann guck mal, was passiert. Guck mal, was passiert. Ich breche an dieser Stelle ab. Wenn ihr zu Hause mal lesen wollt, 2. Korinther 5, Vers 5 bis 7. 2. Korinther 5, Vers 5 bis 7. Da wird beschrieben, dass wir der Ort sind, in dem Gott zu wohnen kommt. Also ne, wir als Tempel des Heiligen Geistes. Ich habe vorhin gesagt, den Tempel gibt es nicht mehr. Wir sind nämlich inzwischen der Tempel und Gott wohnt in uns und was weiß ich und so. Und also wir sind, Jesus begegnet Thomas kurz nach der Auferstehung. Paulus ist dann schon ein paar Jahre später. Inzwischen sind mehr Sachen passiert und so. Wir bewegen uns ja hin zu dem Punkt, wo wir dann irgendwann mal Gott einfach genießen werden. Einfach nur noch genießen werden. Okay, aber das überspringe ich jetzt, weil wir mit der Zeit weit genug sind. Ich bete mit uns. Jesus, vielen Dank für alles, was du für mich getan hast. Ich danke dir für die Momente, wo du einfach da warst, wo du den Raum gefüllt hast. Herrlichkeit Gottes. Ich will dich in unserer Mitte sehen. Ich bitte dich für die vielen, vielen Menschen, die sich nach etwas sehen und nicht wissen, dass sie sich nach dir sehen. Komm und sprich du in ihr Leben hinein. Hilf uns, dass wir in ihr Leben hineinsprechen können und ihnen Mut machen können, Schritte auf dich zuzutun. Komm, Gott. Wie immer du willst, wann du willst, wo du willst. Komm. Amen.